paar andere Programmiersprachen, könnte man fast sagen. Jedenfalls um den Unterbau, um die Java Virtual Machine, ranken sich noch ein paar andere Sprachen. Ein paar, die schon länger dabei sind, sowas wie Ruby dann heißt als JRuby oder Groovy kennt man sicher schon vielleicht als Skriptsprache, die man auf der JVM einsetzen kann. Da gibt es einen eigenen Compiler dafür, der dann Bytecode erzeugt, den die JVM ausführen kann. Für ein bisschen Furore hat er auch Scala gesorgt in den letzten Jahren. Im Moment ist es ein bisschen ruhig, weil in Scala immer neue Features hinzukamen. Und wir gucken uns halt mal Extend an. Ich werde gar nicht mal so sehr auf die anderen Sprachen eingehen und werde mal vorstellen, was ist Extend, was kann Extend und wie integriert sich es mit Java, was könnte man vielleicht damit machen. Ja, und am Schluss gibt es Showtime, dann wird programmiert und der Schluss ist eigentlich der lange Teil davon. Ich selber bin André Arnold, ich bin Softwarearchitekt bei der Underscore in Köln. Und wenn ich gerade mal nicht in Kundenprojekten bin oder bei der Underscore, dann bin ich nebenbei noch ein bisschen Committer bei Eclipse Modeling im Model-to-Text-Projekt. Und ansonsten interessieren mich so Themen wie verteilte Systeme, Serviceorientierung, modellgetriebene Softwareentwicklung und natürlich Java, funktionale Sprachen und DSLs, also Domain-Specific Languages. Tja, die Sprachen hatten wir schon mal kurz erwähnt. Das ist mal so ein bisschen bunter Strauß von dem, was es so mindestens gibt. Es gibt sicher noch einiges mehr. Deswegen Punkt, Punkt, Punkt ist nicht unbedingt vollständig. Es gab ein bisschen Diskussion darum, was wird denn mal, wenn es denn Java mal nicht mehr gibt oder werden wir alle alt und danach geht es uns wie den COBOL-Programmierern. Wir werden mit 70 nochmal aus der Rente geholt und müssen nochmal an einem alten Java-System rumfrickeln. Es muss doch langsam mal irgendwas Tolleres geben. So Closures drängeln so ein bisschen hintran, die sollen jetzt mit Java 8 kommen. Also das hält ein bisschen funktionale Programmierung Einzug, aber es gibt nicht so die großen Entwicklungsschritte mehr in Java. Das ist natürlich auch eine sichere Bank für Unternehmen. Ist ja klar, Java, da gehe ich kein großes Risiko mehr ein, ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Und so kam Scala ins Bild, eine Mischung aus Objektorientierung und funktionaler Programmierung und immer neue Features. Es ging jetzt mittlerweile so weit, dass jetzt Rod Johnson, der ist ja so von Spring her vielleicht bekannt, der ist mittlerweile am Board von TypeSafe, der Firma hinter Scala, hat gemeint, es wäre gut, wenn Scala etwas langweiliger würde, weil dann könnte man sich mal ein bisschen drauf verlassen und vielleicht macht man nicht mehr so die ganz exotischen Beispiele, wo man aus 100 Zeilen Code 10 macht, die dann keiner mehr versteht. Ich konzentriere mich heute mal auf Extend. Gibt sicherlich auch noch viele andere interessante. Closure ist im Moment ein bisschen interessant. R-Chang als R-Lang sozusagen auf Java. Cylon, das ist so ein bisschen so ein JBoss, kommt aus dem Application-Server-Bereich. Hat sich jemand mal den Spaß gemacht, eine neue Sprache zu entwickeln, aber ist nicht so das Ding, was wirklich abhebt. Extend 2 ist funktional und objektorientiert. Baut ziemlich stark auf Java auf. Vom Typsystem her ist es an sich auch statisch, aber es gibt Type Inference. Das heißt, wenn ich eine Variable deklariere, brauche ich nicht sagen, private string name ist null oder André, sondern ich kann einfach sagen, val oder var name ist. Ja, da ist der Typ gar nicht klar, aber ich schreibe den String dahinter und dadurch, dass da ein String steht bei der Zuweisungsseite auf der rechten Seite, ist klar, dass auf der linken Seite auch ein String sein muss. Das Type Inference. Wie sieht es mit der Integration aus? Extend selbst kompiliert erstmal nicht im Bytecode direkt, sondern es kompiliert nach Java-Code, den eigentlich auch ganz gut lesen kann. Und insofern, da man ja Java-Klassen hat, kann man das gegenseitig eigentlich benutzen. Java-Klassen sehen Extend-Klassen, Extend-Klassen sehen Java-Klassen. Das ist also kein großes Problem, da miteinander zu arbeiten. Auch das Typsystem ist gleich. Ich kann genauso Generics benutzen, wie ich das in Java kenne, kann ich sie genauso hinschreiben, auch in Extend. Ansonsten, es gibt einen Compiler, der nach Java kompiliert. Das passiert auf einer Basissprache, die nennt sich XBase. Die bringt erstmal einfach nur Expressions mit und Literale. Und auf XBase könnte man im Grunde genommen auch eigene Sprachen entwickeln, wenn man lustig ist, sich eine wenn man schon mal Expressions braucht, hat man schon mal gute Basis. Und ansonsten ist Extend eine Library, die viel mit auf Google Libraries aufbaut, also auf zum Beispiel Guava für den ganzen Collections, was es da drin an Funktionen gibt. Was gibt es so an Features in der Sprache? Das erste ist, nenne ich mal Extension Methods. Und dabei geht es darum, dass man einen Typ, nehmen wir mal sowas wie eine Person, einfach um eine Methode erweitert, die es eigentlich gar nicht hat. Das ist so eine Art Introduction einer neuen Methode mit einem kleinen Trick, indem man einfach sagt, der erste Parameter der Signatur ist von dem Zieltyp und dann, wenn man den sozusagen importiert, diese Extension, dann gilt automatisch diese Extension als Feature von diesem neuen Typ. Dann gibt es Multi-Dispatch Methods. Was ist das? Von Java her kennt man so, wenn ich eine Klasse habe und die hat eine Vererbungshierarchie. Klar, wenn ich die Methoden auf dieser Klasse aufrufe, dann werde ich immer jeweils die Methode genau aufrufen von dem konkreten Typ, den ich wirklich an der Hand habe. Aber was ist, wenn ich eine andere Klasse habe und die hat mehrere Methoden und möchte vielleicht am liebsten so ein bisschen, je nachdem, welchen konkreten Typ sie gerade kriegt in der Signatur, halt die entsprechende Methode aufrufen. Wenn ich jetzt das versuche, mache eine Zuweisung, halt, ich baue mir irgendwie, also ich nehme mal an, haben eine Hierarchie, eine Abstract Person als Basisklasse, konkrete Klassen, sowas wie natürliche Person, Organisation, und ich baue mir eine Person, die Person ist New Organization. Was steht auf der, also wenn ich schreibe Abstract Person, Person ist New Organization, dann habe ich auf der linken Seite immer noch eine Abstract Person. Wenn ich die irgendwo übergebe als Parameter eine Methode, dann wird halt die mit der Abstract Person aufgerufen. Normalerweise, wenn man nicht castet vorher. Dann gibt es die Lambdas. Das sind im Grunde Funktionen, aber anonyme Funktionen. Man kennt das aus Java so ein bisschen, wenn man mit Swing programmiert oder ähnlichem irgendwo einen Listener registrieren. Man nimmt einfach sowas wie New Abstract Listener und implementiert mal eben diese eine abstrakte Methode, die es da drin gibt. Und die wird dann aufgerufen. Lambda ist sozusagen der Syntaktik-Schucker drumherum, um es einfach mal kürzer zu schreiben. Operator Overloading, das kennt man aus C++. Da ging es und damals bei Java hat man sich gedacht, oh, das ist uns zu gruselig. Bei so viel, wenn man überall Plus hinschreiben kann, weiß man gar nicht mehr, was man da wirklich mit Plus aufruft. Ist es noch eine Addition oder eine Konkatenation von Listen? Man hat es in Extend wieder eingeführt, weil es manchmal doch ganz nützlich vielleicht ist. Gerade so unter dem Hintergrund, man versucht Sprache, also so eine natürliche General-Purpose-Language, eigentlich so ein bisschen wie Domain-Specific-Language zu programmieren. Wir sehen nachher auch ein Beispiel, wo man sowas ein bisschen sieht. Switch, ja, Switch-Statement in Java kann mit Enumerationen umgehen und darauf switchen oder auf Strings neuerdings sogar. Switch in Extend kann ähnlich wie in Scala ganze Ausdrücke auswerten oder auch sowas wie Typeguards verwenden. Also wenn ich wieder verschiedene Klassen habe, dann kann ich sagen, also immer nur dann, wenn das Element die Variable von dem Typ ist, dann schlägt überhaupt der Case an. Und dann vielleicht auch nur dann, wenn der Ausdruck, der noch im Case-Statement steht, auch noch zutrifft. Properties-Shorthands, das ist sowas wie, man programmiert manchmal so Beans, Getter, Setter, und dann ruft man Get First Name auf oder sowas. Kann man einfach schreiben First Name, als wäre es ein Attribut. Template-Expressions, das sind im Grunde genommen Strings, aber Strings mit Ausdrücken drin. Mit Schleifen drin, mit Bedingungen drin, das kennt man so ein bisschen vom Code-Generieren her, da ist es ganz nützlich. Aber wir werden nachher ein Beispiel sehen, wo das auch mal ohne Code-Generierung vielleicht ganz praktisch ist. Und Active Annotations zum Schluss, das hat derjenige, der sich das, sag ich mal, so ausgesponnen hat, mal als Code-Generierung für Erwachsene bezeichnet. Und meinte damit, man schreibt nicht den großen, fetten Generator, der dann im Bild irgendwann läuft, sondern wie wäre es denn, wenn gleich sozusagen in der IDE das schon während dem Bild anschlägt. Es funktioniert im Grunde genommen so, dass man sich in den Compiler einhängt und einfach sagt mit einer Annotation, zum Beispiel generiere mir hier für die ganzen Attribute bitte einfach Getter und Setter. Das heißt, man hat direkt eine Java-Klasse da, ohne noch weiter einen großen Bild anzuschmeißen. Tja, und jetzt, denke ich, sollten wir einfach mal loslegen. Fangen wir mal mit Hello World an. Und ich mache jetzt einfach mal ein neues Java-Projekt, kann man dafür machen. Und ich lege mal eine Extend-Klasse an. Genauso wie es in Java-Klassen gibt, gibt es auch in Extend-Klassen Interfaces, Annotationen, Enumerationen. Und ich mache einfach mal ein Hello World. Jetzt meckert er. Ja, wir haben ja noch gar keinen Extend so richtig eingeführt. Ich habe ja ein Java-Projekt gemacht. Da hilft mir die Idee jetzt an der Stelle, dass ich da mal eben noch die entsprechenden Libraries hinzufüge. Ja, daneben geklickt. Komm her. Kein Quick Fix available. Es ist wie immer, gestern hat es natürlich noch funktioniert. Ja, wenn man mal richtig klickt, also er wollte sich nicht treffen lassen, dann geht es ja auch. Okay. Soweit, hier steht schon mal nicht public davor. So würde man es in Java schreiben, public class hello world. Das kann man weglassen, default visibility ist public. Jetzt kommen Methoden. In Java fange ich dann an mit public, protected oder private irgendwas. In Groovy, Scala und in Extend schreibt man vorher def oder Ruby auch. Also ein def static void main. Und ich könnte einfach mal was ausgeben. In Java würde ich jetzt vielleicht System Out Printeln benutzen. Das kann man hier etwas abkürzen. Und ich habe einfach Hello. Frostcon. Speichern. Den richtigen. Ja, richtig. Das ist wie in Java. String. Args. Speichern wir gut. Immer noch nicht. Semikolon kann man verzichten. Hello Frostcon. Geht doch. Man kann Semikolon schreiben, aber. Nee, die Klammer nicht. Die Klammern müssen sein. Was wäre, man kann, weil es ja Type Inference gibt, könnte man jetzt denken, ich kann ja auch den Return Type weglassen, weil der wäre ja implizit. Aber jetzt sollte es eigentlich nicht mehr so ohne weiteres laufen. Man sieht auch hier eine fette Fehlermeldung. Er sagt mir, das sollte eigentlich void als Type sein. Woher kommt das? Printeln ist nicht System-out. Printeln, sondern eine andere Funktion, die nimmt einen Typ und ist sozusagen fluent API, gibt den Typ wieder zurück. Und insofern steht an dieser Stelle eigentlich in Wirklichkeit sowas wie ein Return, ein String. Und damit hätten wir einen String als Return-Type. Deswegen funktioniert das nicht. Was ist mit Variablen? Die deklariert man einfach als man kann String hinschreiben. Man kann es auch lassen. Es ist immer noch ein String. Es sollte er eigentlich erzählen. Ja, ist ein String. Und wir gucken uns das mal in Java einfach mal an, spaßeshalber. Es gibt hier nämlich einen Ordner extendGen. Dort landet der Java-Code. Hello World Java. Suppress Warnings macht das sicherheitshalber dazu, um Compiler ruhig zu stellen. Und ansonsten sieht man hier die Main-Methode public static void main, wie man es kennt. Und statt System out ist eine Funktion, die standardmäßig drin ist. Das sind so wie, genauso wie man Lang automatisch alles in Java, was in dem Lang-Package drin ist, hat man hier sozusagen importiert alle Funktionen aus bestimmten Paketen, aus bestimmten Klassen. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Da gibt es diese Input-Output, da gibt es eine Menge an Collections-Klassen, die dann wiederum Filtering erlauben und Transformationen von Argumenten in andere Typen und so weiter. Jetzt ist. Also wenn man die Frage war, wenn man konkret einen bestimmten Typ irgendwo zuweisen will und man will irgendwie einen bestimmten Typ forcieren, habe ich es richtig verstanden. Dann gibt man den Typ explizit an. Also manchmal kann dich da auch die Type Inference austricksen und dir sozusagen das, was du nicht unbedingt siehst, wie jetzt gerade bei den Printeln, dass der sozusagen reflexiv dann halt wieder den Typ zurückgibt. Kannst du ihm dann sagen, nee, anstelle dessen hätte ich gerne doch bitte void oder ich hätte was anderes. Muss natürlich passen. Das ist natürlich ein Argument zu sagen, einerseits sehe ich nicht mehr, was ist direkt der Typ von der Variable. Andererseits spart man sich ein bisschen Schreiberei. Für mich war das immer ganz praktisch, wenn ich so Unit-Tests schreibe. Da kann man einiges abkürzen, wenn sehen, dass man noch mehr abkürzen kann, als einfach nur jeweils die Testklassen zu initialisieren. Man kann das in recht kurze, prägnante Form bringen, als man das jetzt in Java kennt, wenn man sich so einen Objektgrafen aufbilden will. Ja, bitte? Ja, also das.
Kann man sich darüber streiten, ob es Shift oder nicht. Ich selber gebe auch aktuell immer noch über den Typ an, aber ich komme auch ein bisschen aus der C-Sharp-Richtung und da ist es dann teilweise tatsächlich fast einfacher, um die Kurve zu geben, wenn da Erwartung steht, als wenn ich über den Typen an drin stehe.
Also für mich persönlich hat es sich bewährt, wenn ich das mache, wenn ich so Fassadenschnittstellen habe. Von irgendeiner Komponente, dass ich da schon wirklich den Return-Typ angebe in der Methode, damit man da halt schon gleich klar weiß, was es dann ist und da keine Überraschung erlebt. Schließlich ist eine Schnittstelle von einer Fassade, ist ja ein Vertrag mit denen, die die Fassade benutzen wollen und da möchte man schon klar haben und nicht Überraschungen erleben, wie jetzt gerade hier erwähnt, dass man vielleicht mit Reflection irgendwie dann die Überraschung erlebt, weil plötzlich sozusagen irgendwo durch Type Inference was anderes rauskommt, als man eigentlich erwartet hätte. Aber so im Grunde genommen hat sich so jetzt bei mir eigentlich ganz gut bewährt. Ich bin hingekommen ja eigentlich aus der Code-Generierung und habe dann irgendwann gemerkt, ich schreibe mein Tool und naja, so ein paar Queries über mein Modell sind eigentlich ganz nett. Es ist eigentlich blöd, wenn ich das immer in Java so umständlich schreibe. Wenn ich es bei der Code-Generierung schreibe, kann ich doch auch viel kürzere Ausdrücke durch die ganzen Collections und Lambdas eigentlich schreiben und habe dann angefangen, solche Suchen dann halt auch mit Extend zu implementieren und Performance Overhead ist jetzt nicht riesig. Schließlich generiert man normales Java. Okay. Final. Ja, das gibt's nicht. Was macht man stattdessen? Wie in Scala hat man dann einen Val. Name to. Und das wird dann tatsächlich zu einem Final. Wenn man sich das dann in Code anguckt. Final String Name to. Und es ist dann auch wirklich immutable. Soweit. Hello World. Ich denke, Ausdrücke sehen wir dann so ein bisschen zwischendurch. Es gibt vieles von den Klassikern, was man so kennt. Ein vielleicht noch vorneweg. Vor, Schleifen gibt es ja auch. I, Doppelpunkt, wie man es kennt in Java. Ich kann aber sowas schreiben. Range-Ausdruck. Ja, nicht mal ganz praktisch. Das sehen wir gleich im nächsten Beispiel. Sollte einfach erstmal die Grundlage sein an der Stelle, wie sieht der Code überhaupt aus. Genau da ist jetzt genau an dem Punkt, wo ich jetzt hin wollte. Ich habe ein Beispiel, habe mir mal so eine Bean gebaut mit Get und Set on in Java. First Name, Last Name, Birth Date und Date. Und im Moment habe ich in meinen Projekten viel mit Datenkonvertierung zu tun zwischen verschiedenen Systemen. Ich habe also verschiedene Datentypen, die müssen irgendwie konvertiert werden. Und ich habe hier, sage ich mal, so aus dem Legacy-System Z. Das ist so mein SAP-Erbe. Da ist das gängig. Das gleiche, mal alles nur mit Strings aufgebaut. Und natürlich wollen wir am Ende hier beim Geburtsdatum ein Date haben. Also habe ich mir einen Konverter gebaut und ich gebe also so eine Legacy-Börsen rein und baue mir dann halt natürlich eine neue Person und weiß einfach die Felder so. Hier sieht man schon mal ein erstes Schmankerl. Ich muss nicht sozusagen Set First Name aufrufen, sondern ich kann einfach sagen ist gleich und dann Parameternamen. Und dann haben wir hier ein Birthdate, da benutze ich eine andere Funktion, Dotate, die aus einem String nach einem standarddeutschen Format jetzt ein Datum draus macht. So, war jetzt so gut. Und wir können mal das, ich kriege da einfach hier jetzt in dem Test unten eine Textausgabe. Ich habe hier mir drei Personen zusammengebaut und man sieht hier unten den John Doe. Geh weg. Das ist jetzt hier erstmal der erste, der konvertiert wird. Wie nutzen wir da jetzt eine Extension Method? Wenn ich mir den Konverter angucke, rufen wir hier DoDate in klassischer Variante auf. Ich könnte es aber auch anders machen. Ich könnte dieses DoDate sozusagen als eine Extension auf String deklarieren, dass wann immer so ein String Birthdate auftaucht oder was anderes String, er versucht das zu konvertieren in ein Date. Also nehmen wir das mal so weg. Und rufen DoDate auf. Ja, das funktioniert so noch nicht, weil ich hier noch nicht weiß, woher kommt dieses DoDate. Das muss ich natürlich importieren. Nehmen wir Static Imports. Aber nicht einfach nur static, sondern sagen, das wird eine Extension. Das waren die String Type Conversions. Und davon einfach mal alles. Und jetzt sieht man schon, jetzt kennt er das. Jetzt hängt die Methode dran. Wir können unser Beispiel wieder laufen lassen. Das Ganze funktioniert immer noch. Ja, Moment. Das heißt, er setzt den so rein, wie wir ihn uns eigentlich vorher gedacht hätten. Soweit zu den Extension Methods. Ja, bitte. Die Frage war, wie sieht man das im Debugger? Sehe ich das in Java oder sehe ich das auch richtig im Code? Früher hat man es nur in Java gesehen. Jetzt kann ich auch hier mal einfach so ein Breakpoint hinsetzen. Vielleicht mag er so große Fenster nicht. Ja. Okay. Debug es. Muss ich gucken, ob das jetzt auch gerade als JUnit geht. Da bauen wir mal schnell mal um. Machen wir daraus mal ein Dev Static. Im Moment anders. Baue ich mir einen Konverter. Und ruf darauf einmal TestConvert auf. Ach, ja, du hast recht. Tester. Der Test nicht der Test und nicht der Test. So. Also Debug ist. Ja, also du siehst, das springt direkt dahin. Du siehst den Extend-Code, das ist alles wie gewohnt. Hier oben hast du deine Variablen. Und du siehst, was da gerade drin ist. Auch so ein bisschen die internen Java-Variablen, weil die laufen ja letztendlich in der JVM, die sieht er natürlich. Das Ganze funktioniert über so eine Standard-Debugging-Schnittstelle, die es in der JVM gibt. Da gibt es so ein JSA 45, nennt er sich, glaube ich. Man definiert sozusagen so ein Mapping als die Sprache, die das implementiert. Das heißt, so eine S-Map gibt es, die sagt, was genau mappt als Ausdruck in der Quellsprache in die Zielsprache. Soweit, so gut. Zu Extension-Methods. Jetzt machen wir das. Okay, gehen wir zum nächsten. Was auch ein bisschen für Furore im Moment sorgt oder auch nicht, die Liebschaften dafür sind mehr oder weniger, je nachdem, ist JavaFX. Das wollte erst nichts so richtig werden. JavaFX ist das neue UI-Framework von Java und Oracle pusht es gehörig. Und weil Oracle pusht, ist natürlich Swing abgesagt. Und weil sich an der anderen Front, nämlich SWD im Testdoc-Bereich, auch nichts tut mehr, hat man eigentlich nur noch JavaFX, wo sich was Neues entwickelt. Das heißt, also langfristig wird man sich irgendwann, wenn man mit Java Testdoc-UIs zu tun hat, sich wohl mit JavaFX beschäftigen müssen. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel aufgegriffen, wo man mal zum Beispiel hier, man kann so mit so Forms arbeiten. Hier so, vielleicht baut man sich ja irgendwo einfach mal so ein paar Grafiken, was weiß ich zum Beispiel, eine eigene Art von Klassendiagramm oder sowas. Und dann wäre es doch nett, ich könnte es jetzt irgendwie exportieren in SVG, damit ich es vielleicht auch im Browser angucken kann oder wie auch immer. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, da gibt es dieses JF Extras Projekt, da gibt es ein Teilprojekt da drin, wo jemand einen Konverter geschrieben hat, mit dem man so SVG-Pfadausdrücke konvertieren kann aus den JavaFX-Shapes heraus. Wie sieht sowas aus? Aus unserer JavaFX-Shape soll sowas rauskommen. Am Ende. So, gucken wir uns mal an, wie die Klasse aussieht und schauen wir mal, was wir daran ein bisschen vereinfachen könnten. Ich habe hier meinen Konverter, habe mal meinen eigenen erstmal drum umgelegt und habe hier erstmal nur Delegates, die letztendlich einen das Original delegieren. Und wenn man sich das mal so anguckt, hat man zum Beispiel sowas. Ich habe hier verschiedene Arten von Shapes. Ich habe Bögen, ich habe Kreise, Rechtecke und so weiter. Die will ich jetzt irgendwie konvertieren und wenn ich jetzt einfach so eine Liste irgendwo übergeben würde, dann möchte ich schon immer die richtige Konvertermethode aufrufen. Was macht man? Entweder man macht so eine Dispatch über die Class direkt von der jeweiligen Instanz, die man hat, oder man macht halt so eine Instance auf Kette und castet entsprechend. Und damit rufe ich hier dann eine konkrete Methode auf, immer eine andere und komme damit zu meiner jeweiligen Funktion. Das kann man ein bisschen vereinfachen. Da könnte man jetzt Dispatch-Methods benutzen, denn anders als in Java normal, wissen wir jetzt zur Laufzeit, welchen Typ wir haben. Schauen wir uns das an, wie das geht. Die eigentliche Methode heißt shape-to-svg-path und ich könnte ja jetzt alle so nennen. Ach nee, shape-to-svg-string, die habe ich genommen, genau. Und wir könnten die jetzt mal alle gleich nennen. Das wäre doch nett. Polygon, Polyline haben wir alle. Ja. Würde so noch nicht funktionieren, denn er weiß ja noch nicht von seinem Glück, dass ich es jetzt mit Dispatch-Methoden zu tun habe. Deswegen muss man ihm das vorher noch sagen. Public static dispatch. Einfach davor schreiben. Und dann kann es losgehen. Und das natürlich für jede Methode. Das ist nee, ich mache das ja nicht auf dem Typ Shape, sondern woanders in meinem Konverter. Andersrum, ne? Auf der Zuweisungsseite. Ich nehme meine Shape als Argument einer Methode. Im Moment meckert er hier, sagt mir Single Dispatch Method, macht natürlich keinen Sinn, nur an eine zu delegieren. Und dann kann ich das jetzt hier natürlich für alle machen. Ich habe eine einheitliche Schnittstelle. Übrigens sind die ganzen anderen Dispatch-Methoden alle dann protected. Schließlich braucht man sie ja nicht von außen zu sehen. Das sollten sie soweit sein. Und jetzt gucken wir uns das in Java an. Steht, glaube ich, ziemlich weit unten. Ja. Was man erwartet hätte, er macht eine Instance-Off-Kette raus, sozusagen von dem Vererbungsbaum von unten hoch, entsprechend die Hierarchie hoch, damit er jeden halt erwischt, der Reihe nach. So ein bisschen der Name des Arguments ist ja so ein bisschen alphabetisch den ersten genommen. Kann man vielleicht noch verschönern, aber im Grunde genommen kann ich mir jetzt so eine Kaskade jetzt hier halt in meinem Code, mit dem ich eigentlich sozusagen im normalen Leben dann zu tun habe, das schon sparen. Das Ganze sollte immer noch funktionieren. Ich habe hier unten meinen Pfadausdruck stehen. Wie könnte man das auch machen? Man könnte hingehen und statt Dispatch-Methoden auch Switch-Ausdrücke benutzen. Ich habe hier mal das Beispiel, ich kommentiere das mal aus. Hier ist auch im Original so ein Fall, wo so ein bisschen geguckt wird, welcher Typ bist du, und dann je nachdem schreib halt den Pfadausdruck raus. Stattdessen mache ich hier draußen einen Switch und hier vorne steht eine Typeguard. Wenn es ein Move-To ist, dann mach halt diesen String draus. Wenn es ein Cubic Curve-To ist, also eine Bezier-Curve, dann mach das draus und so weiter. Wir sehen hier noch was Interessantes als String. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal noch zum Case. Denn ich hatte ja gesagt, das kann auch noch einiges mehr. Wenn ich jetzt mein Element nehme, könnte ich daraus zum Beispiel auch irgendwie das Attribut absolut auswerten, ob es absolut positioniert ist. Und so kann ich meine Ausdrücke beliebig aufnehmen, weil hier ein Ausdruck stehen darf. Ja? Ja, das wird die Frage war, ist das Element dann schon hinter dem Case, also in eigentlichen Statement, dann schon gecastet? Ja, genau, das ist es. Du kriegst genau das richtige Move-Tool schon an die Hand. Kann man. Ah, da kann man noch was in der IDE tun. Damit man das richtig anzeigt. Aber ja, es ist ein Move-To trotzdem. Gut, ich nehme den mal wieder weg. Was kann man noch so tun? Wenn man sich diese Operation anguckt, also in Code, kann ich vor lauter Append nicht so richtig verstehen, was der da genau als Text ausgibt. Und dafür gibt es die sogenannten Rich Strings. Das sind so eine Art Template-Ausdrücke. Und wir nehmen das einfach mal und vereinfachen das. Wo ist der? Hier. Den weg. Ich kann mir das Return hier unten eigentlich auch sparen, denn das letzte Ergebnis eines Aufrufs innerhalb der Methode ist automatisch das Ergebnis der Methode. Daher lassen wir das Return mal weg. Und ich kann eigentlich auch das Deklarieren der Variable weglassen, denn ich schreibe jetzt einfach direkt meinen String hin, denn ich kann ja mit Rich Strings direkt Ausdrücke innen drin verwenden. Ein Rich String beginnt mit 3 Apostrophen. Und ihr seht hier jetzt alles grau. Das, was grau ist, ist Text, der so sozusagen ausgegeben wird. Ihr müsst also am Ende mal das Ganze schließen. Dann hätten wir den ganzen Block. Jetzt wollen wir noch Ausdrücke drin haben. Das ist mein Append, kann ich mir sparen. Und wie sage ich ihm, dass jetzt auf eine Variable zugegriffen wird, indem ich so ein Gimo davor mache? Und da gibt es so einen Shortcut auf der Tastatur, dass man Steuerung kleiner als bzw. Steuerung größer als drückt und dann kriegt man den. Und dann können wir das hier halt jeweils ersetzen. Und haben dann hier so Blöcke. So, und jetzt würde ich mal sagen, tippe ich das nicht mehr weiter. Das Ergebnis ist sowas. Sieht doch schon viel leserlicher aus. Dieses graue Feld zeigt an, wo Whitespace eingefügt wird. Wenn man den auf gleiche Höhe bringt, dann verschwinden die auch alle. So, das ist jetzt also der Block. Ich sehe also, es fängt mit einem M an und dann irgendwie kommen die Start-X-Position, Start-Y und so weiter. Hier haben wir wieder diese Property-Shorthands, also direkt ohne Get aufrufen, direkt auf die Property zugreifen. Dann komme ich zum nächsten Feature, das wären jetzt Lambdas. Ich denke, hier haben wir jetzt ganz gut ein Beispiel gesehen, wo wir schon einiges verkürzen können. Wenn man das durch die Klasse, denke ich, kann man sie auf die Hälfte verkürzen. Lambdas. Lambdas sind anonyme Funktionen. Und ich habe hier mal hier so ein Zwingbeispiel, wie schon am Anfang erwähnt, ein Listener auf einer Komponente registrieren. Ich habe hier ein JText-Field, das ich als Texteingabefeld nehme. Und da kann ich einen Text reinsetzen, wenn ich halt irgendwo mal da drauf klicke, reinklicke in das Feld. Und dieses Something Happened wird halt in dieses Textfeld reingeschrieben. Das ist sozusagen diese Single Extract Method Pattern, nennt man das. Ich habe eine Klasse mit einer abstrakten Methode, das ist automatisch die, die dann halt zugewiesen wird. Und das ist dann auch später der Trick in Java 8, die man genau nimmt. Man sucht sich genau diese Methode und kann die dann aufrufen. Nur, man muss wesentlich mehr dafür tun, wenn man selber eine Library schreibt, die Lambdas benutzt. Also eine Collection zum Beispiel, die Lambdas entgegennehmen kann. Wie könnte man das in Xtend schreiben? Also wir erzeugen mal so ein Textfield. und wir registrieren wie üblich einen Listener. Ja, komm da. Ich mich vertan. Heißt es anders? Und Action Listener. Ja, stimmt. Und jetzt könnten wir da eine Closure hinschreiben. Dahinter. Sowas geht in Java mit eckigen Klammern. In Extend mit eckigen Klammern. In Java wird es dann sowas wie mit Hash und dann Klammer sein. Wir bekommen einen Action-Event rein. Das heißt, das deklariere ich dann als Parameter. Und mit so einem Pipe-Symbol dahinter beginnt dann die eigentliche Implementierung von diesem Lambda, was da passiert. Ich hole mir mal den. Achso, der ist schon importiert. Ist ja nett. Ah, ja, was vergessen. Da es eine abstrakte innere Methode ist, muss man natürlich das Ganze static haben. Also ein Val. Soweit dann das Ganze in Scala. Ist ein bisschen kürzer, man kann noch ein bisschen mehr weglassen. Type Inference, man kann auch noch mehr weglassen. Wir haben nur ein Argument. Und dann gibt es sowas ähnliches wie ein this. Und das nennt sich dann it. Also ich könnte mit einem it darauf halt zugreifen. Type Inference, von daher, dass es ein Action Listener ist und der Action Listener wiederum sagt, was er dann halt für eine Methode da erwartet. Na, gibt's nicht viel. Okay. Eigentlich müsste er mehr wissen. Ah ja, das, was hätte ich eher erwartet. It ist also sozusagen die implizite Variable, die man innerhalb einer Closure hat, das heißt woanders eigentlich auch so gängigerweise. Was macht man, wenn ich gar keine Argumente habe? Dann schreibe ich stattdessen und das Pipe davor und dann ist klar, ich habe keine Argumente in dieser Closure. Soweit, so gut. Was solche Funktionen an sich haben, das ist ein bisschen anders als in Java. In Java hat man versucht, das mit den bestehenden Mitteln der JVM zu machen und deswegen hat man halt diese Single Abstract Method Conversion als Mechanismus, um sozusagen unter der Hand dann so eine anonyme Klasse zu erzeugen. Hat man hier einen echten Funktionstyp. Die Closure als sich kann ich also irgendwo zuweisen, genauso wie ich das in Groovy auch machen kann. Und dazu können wir uns hier mal ein Beispiel angucken. Ich baue mir mal jetzt eine Funktion, die unsere Person nimmt und einfach mal Vorname, Nachname ausdruckt. Weist das erstmal so zu. Man muss eine Signatur angeben, sozusagen als Typ, als Function Type, Parameter Person, erwarte ich. Und daraus wird am Ende ein String. Und ich nenne das Ganze mal als Variable toNames. Und ich benutze gleich mal unseren gängigen Rich-String. Habe ich ja noch hier. Nehmen wir gleich den. Das toString. was habe ich falsch gemacht? PPP. Ja. Wir sollten natürlich eine Closure schreiben, das wäre nicht schlecht, oder? Also, eckige Klammern drumherum und P deklariert hier als ersten Parameter. Hier habe ich gesagt, das ist eine Person, damit ist das hier auch klar. Ja, genau. Probieren wir es aus. Nee, so nicht. Ja, das würde funktionieren. Machen wir das mal so. Jetzt bauen wir uns mal ein paar Testdaten und ich habe mir hier mal was zurechtgelegt. Nehmen wir einfach mal die und gucken uns an, warum ich das in Unit-Tests so schick finde. Ich erzeuge mir eine Liste von Z-Persons. Das ist ja schon schön einfach. Unsere Legacy-Persons nahmen kein Datum direkt, sondern einen String. Und hier, das ist kein Closure. Das ist ein List-Literal. Es gibt auch eins für Sets. Da ist es dann halt eine geschweifte Klammer statt der eckigen. Und es gibt auch was für Map. Da kann man dann sozusagen auch, es geht glaube ich auch mit eckigen Klammern, aber dann gibt es einen extra Operator, mit dem man so Pairs erzeugen kann. Hier habe ich den sogenannten With-Operator und hier, das ist praktisch wieder wie eine Closure, die einzelnen Variablen zuweisen. Und ich denke so, in der Art kann man sehr viel schneller und klarer runterschreiben, wenn man irgendwie komplexere Strukturen aufbauen muss in einem Unit-Test. Denke ich, macht sich das ganz gut. Dann habe ich hier jetzt drei von den Dingern und wir könnten gleich noch ein bisschen mehr unsere Lambdas benutzen. Es gibt ja so schöne Funktionen. Meine Z-Persons, die könnte ich ja erstmal konvertieren. Wenn ich Persons draus mache, wäre das nicht schlecht. Konverter. Habe ich den schon hier drin? Ja, genau. Ich habe hier meinen Konverter schon mal static importiert. Das heißt, ich kann direkt schreiben z-convert. Das heißt, auf der z-legacy-person habe ich jetzt diese Methode eingeführt mit einer Extension-Method. Und ich könnte jetzt vielleicht auch noch ein bisschen filtern. Indem ich mir zum Beispiel, ach, ist ja implizit, nee. Keine Ahnung, worum es gerade nicht geht. Ich meine, man konnte es noch vereinfachen. Also p.lastname gleich doe. Nehmen wir also alle does und die würden wir gerne am Ende ausdrucken. Dazu haben wir ja gerade unsere Lambda-Funktion geschrieben, toNames. Das heißt, wir weisen das mal hier auch noch mal einer Liste zu. Und mache einfach mal ein Persons. Brauche ich ein Map. Ich wende to names, da gibt es jetzt eine Funktion, die so ein Function Type hat, und die heißt apply, und der gebe ich jetzt die Person mit. Non-final, ach, ich habe eine Variable genommen. Ja, das braucht ja aber letztendlich so, denn daraus wird ja auch letztendlich wieder eine Abstract Method, und deswegen muss das, was außen steht, wieder final sein, deswegen weil. So, und das könnten wir jetzt natürlich nochmal ausdrucken. Printen. Und mal sehen, ob das so funktioniert. Initialization Error. Ach, eine Methode sollte void sein. Warum? Ja, wir kriegen ja hier hinten sozusagen eine Liste von Strings, und wir haben wieder mal unsere Type Inference vergessen, das heißt, ich soll das oben hinschreiben. This expression is not allowed in this context. Tja, wenn man eine Panne hat, was macht man dann? Man macht mal Copy-Paste. Ich habe jetzt nicht den Nerv, danach zu gucken. Was habe ich hier alles? Nur den Rest.
Das war schlecht. Wir hatten eben in dem Talk mit dem Anwalt, da hat man natürlich auch Sachen vorbereitet und reingepastet. Und das war aber ja für Anfänger. Und irgendwann hat sich einer gemeldet und meinte, das ist doch für Anfänger. Wer ist das zu schnell, wenn ihr da mal reinpastet? Ich hätte gerne, wenn ihr das hier tippt.
Wir haben es gerade getippt. Und jetzt können wir mal gucken, was war jetzt. Ja. Was war's? Ja, genau. Weil das geht mit einem Void auch zurück. Ich müsste aber hier eine List of String haben, eigentlich.
Wie gesagt, das wäre jetzt ohne Klammern. In der Textdatei sind die eckig, was ja auch eckig ist.
Ja, geil, Closure ist, ne? Ich kopiere es jetzt trotzdem. Ach, da am Filter, okay. Dann geht's denn auch, wenn man denn eckige Klammern nimmt. Genau. Also das hier sind so verschiedene Vorvarianten, die man machen kann. Klassische Vorschleife, for each als Function, das kommt aus Google Guava letztendlich. Das heißt, ja, Moment. Ist also im Grunde genommen sind die Collections lazy, steckt Guava dahinter, ansonsten müsste man halt diesen Filter so nicht nehmen. Also es wird halt, wir sehen es gleich mal. Ach, das war das Falsche, Moment. Hier werden so Funktionen zusammengebaut. Das ist sozusagen ein eigener Single Abstract Method Typ, der zusammengebaut wird. Und jetzt müsste ich gucken. Object Extensions wird genommen. Das ist aber noch Clojure-Kram. List Extensions for each und sowas steckt da drin. Und hier sind sie dann als Procedure, das kommt so. Das ist auch Guava, nee, das ist Icon Library. Aber teilweise hängt unter den Dingern letztendlich eigentlich selbst wieder Guava. Guava selbst hat Lazy Collections, das heißt erst dann, wenn du wirklich auf das Element drauf gehst und wirklich auf ein Attribut zugreifst, erst dann wertet er den wirklich aus. Du hast doch sowas wie Sortieren und so. Ansonsten müsstest du halt, wenn du das nicht haben willst, wirklich selber deine For- oder deine While-Schleife schreiben. Okay, unsere Zeit ist eigentlich fast rum, aber ich möchte zumindest noch kurz noch auf das Thema Active Annotations eingehen. Ich hatte ja gesagt, das ist eine Variante, wie greife ich in den Compiler ein? Ich habe mir hier mal ein Beispiel gebaut. Wo ist der Unit-Test? Das wäre meine Klasse, die ich sozusagen reingeben will in den Compiler. Das ist dann sozusagen die Extend-Klasse. Hier stehen nur die Attribute. Und am Ende soll hier etwas rauskommen. Das hat Getter und Setter. Wie macht man sowas? Erstmal braucht man eine Annotation. Da habe ich hier Model. Ich sage, worauf die wirkt, nämlich immer auf Typen. Und ich muss das Ganze natürlich noch markieren als Active. Wozu? Ich muss dem Compiler ja irgendwie sagen, wenn er eine bestimmte Transformation anwenden soll, und ich habe mir eine Transformation gebaut. Das ist nämlich dieser Model Compilation Participant. Es gibt da eine Parses-Klasse, einen Abstract Class Processor, der immer dann, wenn der Compiler eine Klasse kompiliert, sozusagen den anspringt. Aber was heißt denn immer dann? Immer dann heißt, immer dann, wenn ich eine Klasse mit dieser Annotation versehe, dann will ich den aufrufen. Also sage ich meiner Annotation, dass ich ganz gerne diesen Model Compilation Participant nehmen würde. Hier übergibt man eine Class und ich kann in Extend nicht schreiben Model Compilation Participant.class. Stattdessen hat man diesen Type of Operator, den man halt benutzt, um genau das zu bekommen. Und genau damit ist jetzt letztendlich dieser Model Compilation Participant im Compiler registriert. Wann immer die Annotation angetroffen wird, wird halt genau dieser Participant aufgerufen und dann startet da drin die Code-Generierung. Wollen wir es noch zu Ende machen? Live? Ohne Copy-Paste? Gut. Was man hat, ist eine Do-Transform-Methode. Man schreibt Override davor. Das ist so die Variante, wie mache ich sozusagen Überschreibungen von Methoden. Man muss halt dann Override davor deklarieren. In Extend statt in Java ist es ja sozusagen implizit einfach. Man schreibt ja nichts speziell vor. Was man bekommt, ist diese Beschreibung der Klasse, die gerade kompiliert wird. Und ein Transformation-Kontext, aus dem man noch zusätzliche Informationen während der Code-Transformierung halt rausholen kann. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich kürz mal ab. Ich will mal alle Felder haben von der Klasse. Class.declared fields. So, dann hole ich mir mal davon jeweils den Namen raus und den Typ. Den Name, clearing type. Einmal spicken. Copy paste. Declared fields field. Noch gebe ich nicht auf. Simple name, ja. Das passt. Und wir haben den Type. Declaring Type. Dann habe ich meinen Getter. Mal gucken, ob ich hier das... Ja, das müsste das Richtige sein. Dann kann ich zu meiner Class eine Methode hinzufügen. Die Methode heißt get plus, oder ich könnte ja auch wie immer den Field Name, natürlich soll der erste Buchstabe groß sein, da gibt es eine Funktion, die kommt aus den sogenannten String Extensions, die auch immer mit reingezogen werden, to first aber. Die Klammern muss ich ihm jetzt nicht wirklich noch erzählen. If man nee, weil man nur Ausdrücke einfügen kann und ich muss ich meine gerade, es geht gerade nicht. Muss ich mir gleich nochmal das Ergebnis angucken. Einen Moment. Aber scheinbar haben wir hier der Return Type von dem Getter ist. Ah, Moment. Natürlich so. Wir nehmen wieder eine Closure. Jetzt gefällt es ihm auch. Der Return Type ist der Field Type. Wenn man denn ein Val benutzt. Und dann braucht man natürlich noch den Body der Methode. Auch das ist wieder ein Ausdruck, den man hier hinschreibt. Und wir schreiben sozusagen den Code der Methode hier rein, also return field name. Das gleiche kann man dann nochmal für den Setter machen. Type mismatch. Was habe ich hier falsch gemacht? Type. Type, nicht declaring type. Okay. Ah, declaring type ist die Class selbst wiederum. Das wäre sozusagen eine falsche. Und zum Schluss noch der Setter. Wieder, nimmt wieder ein Expression, das heißt, dann nehme ich dann halt ein Lambda-Expression, um genau die Zuweisung zu machen. Return-Type haben wir diesmal nicht, sondern wir haben Parameter, die man hinzufügen kann. Das heißt, da brauche ich jetzt einen Type dazu. Ach, Name. Name ist der Field Name. Den kann ich hier direkt nehmen. Und der Type ist der Field Type. Und dann brauchen wir wieder einen Body. This Punkt Field Name ist ein Field Name. Und natürlich, wir generieren ja Java-Code, sollten wir auch Semikolons nicht vergessen. Sequence. Ist. Ja. Genau. Zuweisung vergessen. Dann testen wir das mal, ob das funktioniert. Ich habe einen Test geschrieben, der halt guckt, ob der entsprechende Code rauskommt. Und dazu gibt es so einen Extend-Compiler-Tester, den man benutzen kann, in dem man einfach Code reinfüttern kann und dann Assert-Compile-Store aufruft und dann sieht man, ob der Code rauskommt. Ich hatte da natürlich ein bisschen Frickelei, weil was ist mit Whitespaces, muss man genau gucken, was kommt da raus. Nicht vergessen, dass da noch Annotationen stehen. Da gibt es also noch irgendwelche Unterschiede. Da ist ein Leerzeichen zu viel, genau. Wo ist er? Nee, das ist jetzt Java. Richtig. Get. Und beim Set war das gleiche. Soweit alles grün, funktioniert. Und sozusagen, damit man auch mal sieht, das würde wirklich auch jetzt schon so kompilieren, bauen wir mal eine Extend-Class. Und machen einfach ein So, schauen wir uns an, was kommt dabei raus. Die other person ist schon hier. Moment, kann natürlich noch nichts geben, wenn man nicht vorher auch noch add active drüber schreibt. Noch was nicht, immer noch nicht richtig importiert. Ah, Model, genau. Hast du recht. Ja. Genau. Ist direkt auch im Code da. Ja, soweit für heute. Es gibt noch eine Menge an Operatoren, die man sich angucken kann, was so alles funktioniert, was es an Extensions irgendwo direkt gibt, an Filterfunktionen und sonstigen, die man halt benutzen kann, um letztendlich da ein paar größere Ausdrücke bei einer Suche oder bei irgendeiner Graphentraversierung oder Listenverarbeitung oder sowas zu benutzen. Hier gab es noch eine Frage. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube nicht. Was relativ gut schon funktioniert, ist sowas wie Refactoring und so, so das gängig. Also das, was man aus der Java-IDE erstmal herausgewohnt ist, dass das erstmal funktioniert. Also man sieht ja rechts ein Outline von der Class, man kann refactoren, man kann verschieben und sowas. Code Completion haben wir ja gerade die ganze Zeit gesehen. Sonst noch Fragen? Ja, bitte. Also im Moment haben es zumindest zwei benutzt, nämlich ich natürlich in meinem Open-Source-Projekt und dann gerade mein Vorredner hat auch schon mal die Frage gestellt, Mensch, das könnte ich doch mit Extend machen, oder? Also so ein bisschen am Anfang, gemischt verschiedene Sprachen verwenden, ist natürlich erstmal eine Geschmackssache, will man das überhaupt? Also direkt in Applikationscode setzen wir es da nicht ein. Ist man auch eher da ein bisschen konservativ, was neue Sprachen angeht, anzusetzen. Die haben sehr viele neue Technologien gerade in dem Projekt eingesetzt, wo ich gerade bin. Das fängt an bei JEE5, Context Dependency Injection und neueste JSF-Variante und eine BBM-Engine und Servicebusse, alles gerade mal komplett zum Neulernen. Maven hatten sie auch neu als Bildstrategie statt vorher IDE oder vielleicht mal Ahnt. Die haben eine Menge durch, haben das eigentlich ganz gut gemacht in der Zeit. Die sind eigentlich alle jetzt mittlerweile ganz gut dabei, aber deswegen muss man auch ein bisschen gucken, wie viel Neues führt man ein. Es ist, wie gesagt, eingesetzt bei mir in einem Tool. Ich habe mir ein Tool gebaut, mit dem ich mir sozusagen Services, die wir da haben, die wir einsetzen, in unserer Anwendungslandschaft verzeichnen und man kann dann damit suchen und die suchen zum Beispiel, nicht nur die Code-Generierung, sind halt auch mit Extend teilweise schon implementiert, weil es einfach ein bisschen prägnanter ist. Was gerne genommen wird, immer als Beispiel im Moment, ist JavaFX, aber ich meine, der Use Case ist hauptsächlich so der Action-Listener, der registriert wird. Sonst noch Fragen? Also die Frage ist, du meinst jetzt Java Docs, die Frage ist, ist es ein Problem, wenn da noch mehr mitgeneriert wird? Was meinst du, Java Doc oder sowas, Dokumentation?
Ja, Java Doc würde ich jetzt direkt in Java Code selber reinschreiben und dann wäre aber auch schon wieder die Frage,
also für sowas. Also es hängt halt von der Abstraktion auch drauf ab. Also die Frage ist, was ist mit anderen Dateien wie Deskriptoren, wie WebXML, die vielleicht erzeugt werden. Das ist ja immer auch eine Frage, was abstrahiere ich da gerade in meinem Modell? Ist das etwas, das wie eine Java-Klasse aussieht und ich habe jetzt zur Methode halt die Dokumentation, ja die wird zum Beispiel einfach mit durchgeschliffen in die generierten Java-Code. Wenn ich jetzt diese Active Annotations benutze, um Code zu generieren, dann muss es natürlich auch irgendetwas sein, was sich sozusagen um diese Class drumherum wickelt oder um Felder dieser Class oder um Methoden dieser Class. Das passt bei einer WebXML nicht so gut, das ist eine andere Ebene. Das ist ja die ganze Applikation, die ich sehe. Und da brauche ich dann schon ein eigenes Modell dafür, wenn ich das bauen will. Da muss ich dann gucken, ob ich dafür entweder eine DSL in UML oder halt mit Xtext selber eine geschriebene textuelle dann halt benutze, um das zu beschreiben und ob ich es dann hinbekomme, mit weniger verbos auszudrücken, als es das eigentliche XML tut. Aus einer anderen Stelle. Ja, bitte? Ja, klar. Also das ist ja hauptsächlich Guava. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass es so irgendwas zwischen 5 und 10 war. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ein Megabyte. Also es sind halt die Guava-Libraries. Also am besten einfach mal nachgucken, wie groß die Guava-Libraries sind. Die Extend-Library selber ist dann nicht mehr so riesig. Sonst noch Fragen? Ich danke auch fürs Zuhören.